Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Alroggen. Tout ça pour ça, das sagen die Franzosen, wenn sie beschreiben, dass viel Lärm um nichts gemacht wird. Tout ça pour ça ist die Überschrift eines Sonderhefts, das heute in Frankreich erscheint. So antwortet die Satirezeitschrift Charlie Hebdo auf den heutigen Prozessbeginn über den tödlichen Terroranschlag auf die Redaktion im Januar 2015. Wir kommen auf dieses Sonderheft gleich auch noch zu sprechen. Erst einmal aber geht es um den Prozessbeginn, der in Paris schon von vielen Angehörigen und Zeugen sehnsüchtig erwartet worden ist. Vor mehr als 5 Jahren, da war das Redaktionsgebäude des Magazins von Islamisten gestürmt worden. 12 Menschen wurden getötet. Martin Bohne fasst die Ereignisse von damals noch einmal kurz zusammen.
Paris am 7. Januar 2015. Die Brüder Kouachi dringen in die Redaktionsräume von Charlie Hebdo ein. Töten in nur 2 Minuten einen Großteil der anwesenden Mitarbeiter, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. Auf der Flucht erschießen sie noch einen Polizisten. Am nächsten Tag wird in Montrouge bei Paris eine Polizistin ermordet. Von Amedy Coulibaly, dem Mann, der am Tag darauf Geiseln in einem jüdischen Supermarkt nehmen sollte. Es war eine minutiös koordinierte Aktion im Dienste von Al-Qaida und des Islamischen Staates, der insgesamt 17 Menschen zum Opfer fielen. Und der Auftakt zu einer schrecklichen Terrorserie in Frankreich und anderen europäischen Ländern. Diese Anschläge sollten die Französische Republik in ihrem Innersten treffen, sagt der Terrorismusexperte Jean-Charles Brisard. Diese Attentate haben Frankreich geprägt und verändert. Und nicht nur Frankreich. Die 3 Attentäter selbst sind damals bei Feuergefechten mit der Polizei erschossen worden.
Martin Bohne war das. In dem Prozess soll nun minutiös aufgearbeitet werden, wie die Anschläge geplant worden sind. Man erhofft sich neue Erkenntnisse über die Terrorstrukturen. Dafür sind bis zum 10. November 50 Verhandlungstage vorgesehen. Rund 200 Nebenkläger sollen in dieser Zeit gehört, über 150 Zeugen und Experten aussagen. Über die Bedeutung des Prozesses auch für die Medien habe ich vor der Sendung mit unserem Frankreich-Korrespondenten zurzeit in Berlin, Jürgen König, gesprochen. Und an ihn ging zunächst die Frage, man erwartet ja ein riesiges Interesse der Öffentlichkeit an dem Prozess. Es gibt hohe Sicherheitsmaßnahmen, strenge Kontrollen außerhalb und innerhalb des Gebäudes. Mehrere hundert Polizisten sind im Einsatz. War die Resonanz in den Medien dementsprechend groß?
Jetzt ja, die Zeitungen und Zeitschriften haben schon in den letzten Tagen regelmäßig Sonderseiten veröffentlicht. In denen wurden aber vor allem die Ereignisse vom Januar 2015 noch einmal rekapituliert. Und meine Vermutung ist, dass der redaktionelle Hintergedanke dabei war, diese Ereignisse überhaupt wieder in die kollektive Erinnerung zurückzurufen. Denn sie sind von doch irgendwie schon arg in den Hintergrund getreten, einfach weil so viele andere Ereignisse, andere Themen die Republik mindestens genauso aufgewühlt haben, wie diese Attentate vom Januar 2015 das getan haben. Heute bringen viele Radio- und Fernsehsender Sondersendungen rund um die Prozesseröffnung. Das Verfahren ist ja das erste zu dieser ganzen Serie islamistischer Attentate, die Frankreich erschüttert hat. Das Verfahren wird als historisch bedeutsam eingestuft. Daher wird der Prozess auch für Archivzwecke in voller Länge gefilmt. Dadurch entstand hier auch bei manchen Medien der Eindruck, der Prozess werde live übertragen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Auch im Internet ist davon nichts zu sehen.
Jedenfalls kann die Presse aktiv diesen Prozess mitverfolgen. Es gibt Nebenräume für Journalistinnen und Experten. Heißt das, die Medien werden hier nicht an ihrer Arbeit gehindert? Im Gegenteil, man hat ein großes Interesse an einer ausführlichen, differenzierten Berichterstattung?
Absolut. Das muss man absolut so sagen. Es hat hier im Vorhinein Stellungnahmen aus Justizkreisen gegeben. Darin hatte es geheißen, der Prozess als Ganzes werde verstanden als eine Art Antwort auf den Terror vom Januar 2015. Also wonach die Zivilisation jetzt antwortet mit ihren Mitteln, also mit den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaats, eine Antwort auf die Barbarei. Und entsprechend sind auch die Arbeitsbedingungen für die Presse sehr gut. Denn das gehört natürlich dazu, auch wirklich eine öffentliche für diesen Prozess herzustellen, eine Transparenz zu schaffen und entsprechend angenehm oder relativ komfortabel, wenn man bedenkt, dass das alles unter Corona-Bedingungen stattfindet, sind auch hier die Arbeitsbedingungen für die Presse.
Und wenn Sie sich die Berichterstattung in Frankreich anschauen über diese ganze Serie an islamistischen Attentaten, in der vergangenen Zeit ist es ja ruhiger geworden, Sie haben es gerade angedeutet, Aber Journalismus kann ja auch dazu da sein, um nachzufassen, um ein Ereignis nochmal aufzuarbeiten. Wie wurde also in den vergangenen 5 Jahren berichtet? War da auch viel Sensationslust mit im Spiel?
Ja, absolut. Vor allem rund um die Anschläge von 2015. Das hatte zunächst ganz einfach damit etwas zu tun, dass die Charlie Hebdo-Attentäter ja 2 Tage lang auf der Flucht waren damals, also am 8. und 9., also am 7., 8. und dann noch bis zum 9. Januar. Und dadurch war das ganze Land in enorme Aufregung geraten. Und diese Aufregung wurde auch durch die Medien geschürt. Die waren zuletzt wirklich rund um die Uhr live dabei, insbesondere bei jener Geiselnahme in dem jüdischen Supermarkt, wo es sogar zu Telefongesprächen des Geiselnehmers mit einzelnen Medien kam. Manche Fernsehsender haben im Supermarkt angerufen und dann nahm der Geiselnehmer auch das Telefon ab. Das hat damals große Empörung hervorgerufen, hat auch eine juristische Aufarbeitung nach sich gezogen und infolge agierten die Medien dann etwas zurückhaltender, also etwas zurückhaltender nach meinem Eindruck und bis heute.
Und lassen Sie uns noch auf das Satiremagazin Charlie Hebdo blicken. Hat das Attentat das Blatt bis heute geprägt und auch verändert? Sie haben uns mal in einem anderen Gespräch an dieser Stelle erzählt, dass es eher ein bisschen still geworden ist um das Magazin.
Ja, das ist auch so oder das war auch so. Ich meine, die Attentate haben das Blatt schon insofern grundlegend verändert, als einfach 11 ihrer wichtigsten Mitarbeiter bei diesen Attentaten ums Leben kamen. Also nennen wir einige: Stéphane Charbonnier, Jean Cabu, Philippe Honoré, Georges Wolinski. Das waren schon grandiose Zeichner, kluge Köpfe sowieso. Und deren Fehlen hat man natürlich in den Folgejahren bemerkt. Andere haben Charlie Hebdo dann später auch verlassen, aber viele eben auch nicht. Laurent Sourisseau alias Riss zum Beispiel, er übernahm zusammen mit Gérard Biard die Leitung des Blattes. Dass dann jede Ausgabe von Charlie Hebdo sofort in aller Munde war und ist bis heute, das kann man nur wirklich nicht behaupten. Aber das war auch vor dem Attentat von 2015 nicht viel anders. Der Zeitung ging es damals schlecht. Durch diese Neuausgaben, die es dann gab und die sich sehr gut verkauften, ja weltweit sehr gut verkauften, ist die Zeitung dann wieder finanziell etwas auf die Beine gekommen. Aber trotzdem ist das ja letztendlich auch während der letzten Jahre immer ein Blatt gewesen, das wahrgenommen wurde, aber nicht im Mittelpunkt stand. Immerhin, mein Eindruck ist jetzt und war es eigentlich während der ganzen Jahre, dass diese Spottlust, dass Charlie Hebdo sich die immer hat erhalten können, die gibt es noch immer, auch heute.
Ich habe zu Beginn der Sendung schon gesagt, heute erscheint Charlie Hebdo mit einem Sondermagazin und darin bezieht man eindeutig Position, indem man genau die Karikaturen zeigt, die sogenannten Mohammed-Karikaturen, die damals ja der Grund dafür waren, warum sich der Hass der Islamisten gegen diese Redaktion richtete. Das sind 12 Zeichnungen, die waren ursprünglich schon vorher von der dänischen Zeitung Jyllands Posten veröffentlicht worden und erst ein Jahr später dann bei Charlie Hebdo. Was ist denn das Provokante daran, auch jetzt wieder, Jürgen König, diese Bilder noch einmal zu veröffentlichen?
Naja, das waren halt die Zeichnungen, die damals ja die ganze muslimische Welt in Aufregung versetzt haben. Das waren die Zeichnungen, auch als Charlie Hebdo sie als übrigens eines von weltweit nur wenigen Blättern, als Charlie Hebdo die nachgedruckt hat, damals geriet Charlie Hebdo genau dadurch eben ins Visier der Islamisten. Heute wurden diese Veröffentlichungen nach meinem Eindruck in den Kommentaren mehr begrüßt als kritisiert. Das war natürlich ein großer Aufreger zunächst. Die das begrüßt haben, haben gesagt, ja, das ist ein Ausdruck der Meinungsfreiheit, ein Ausdruck auch der Unerschrockenheit. Besagter Herausgeber von Charlie Hebdo, Laurent Sourisseau, schreibt in der heutigen Sonderausgabe der Zeitung, Zitat, wir werden niemals kuschen, wir werden niemals aufgeben. Dieser Satz wird heute in Frankreich viel zitiert und eben auch viel gelobt. Aber es gibt eben auch Kritik, vor allem von muslimischer Seite, aber nicht nur. Dort heißt es dann, die Karikaturen seien antimuslimisch, seien rassistisch, würden die Gefühle von Muslimen absichtlich verletzen. Das habe mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Solche Kommentare findet man übrigens auch in den sozialen Medien. Sehr viele Tweets unter dem Hashtag Je ne suis pas Charlie, also ich bin nicht Charlie, als Umkehrung dieses damals ja sehr, sehr viel zitierten Satz, ich bin Charlie, je suis Charlie.
Ja, man kann jedenfalls festhalten, Charlie Hebdo bleibt an dem Thema dran, auch journalistisch. Zum Beispiel hat das Satire-Magazin jetzt eine Umfrage in Auftrag gegeben. Was hat es damit auf sich?
Die Frage lautete: Finden Sie es richtig, dass die Mohammed-Karikaturen heute noch einmal veröffentlicht werden von Charlie Hebdo? Und da haben 59% der Franzosen gesagt, ja, das ist richtig. 31% finden es falsch. Nur 19% der französischen Muslime finden diese Neuveröffentlichung richtig. 69% finden sie falsch. Also da sieht man schon, wie sich die Gesellschaft da doch spaltet in dieser Frage. Und eine andere Frage lautete: Verurteilen Sie die Anschläge vom Januar 2015? Da sagten 88% der Franzosen ja, von den französischen Muslimen sagen das nur 72%. 11% der französischen Muslime verurteilen sie dezidiert nicht. Das sind dann Werte, die in den Medienkommentaren als beunruhigend eingestuft werden. Ebenso wie ein Umfragewert zur Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen. Von denen sagen rund 20%, dass die Anschläge nicht zu verurteilen sind. Oder dass sie die Anschläge jedenfalls nicht verurteilen, sondern damit ganz einverstanden sind. Und das ist natürlich auch Gegenstand heftiger Diskussionen.
Mit Jürgen König sprach ich über den Prozess gegen den Anschlag auf Charlie Hebdo, der heute in Paris begonnen hat. Und um die Frage nach der Akzeptanz besagter Karikaturen abzurunden, der französische Präsident Emmanuel Macron hat kurz vor dem Prozessauftakt heute Mittag das Recht auf Blasphemie in seinem Land verteidigt. Das Recht darauf sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt. Wir haben es gerade gehört, Charlie Hebdo bewarb sein Sondermagazin schon im Vorfeld massiv. Und auch wir haben jetzt noch nicht in das Blatt hineingucken können. Was also zunächst hängen bleibt, sind die Bilder, die Karikaturen, die fetten Überschriften. Nicht selten ist es so, dass wir uns mit solchen Informationssplittern zufrieden geben. Und Sie kennen das sicherlich auch. Auf Social Media passiert es immer häufiger, dass den Leserinnen und Lesern nur kleine Appetithappen kredenzt werden. Kurze Teaser, die eigentlich schon alles erzählen. Da braucht es kaum noch den Artikel dazu. Und der kostet dann auch noch was. Natürlich, Journalismus sollte nicht umsonst sein. Problem dabei ist nur, es handelt sich manchmal um echte Mogelpackungen, meint unsere Kolumnistin.
Medias Res. Marina Weißband.
Ein Ritual hat sich eingespielt in Zeiten von Social Media und bezahltem journalistischem Content. Sein Ablauf funktioniert so. Ein Journalist schreibt einen Artikel zu einem gerade relevanten Thema oder führt ein Interview mit einer interessanten Person. Die Redaktion beschließt, dass dieser Inhalt so gut ist, dass Menschen dafür bezahlen würden, und packt ihn hinter eine Bezahlschranke. Also muss ich die Zeitung abonnieren, um den Artikel zu lesen. Das ist ja auch fein, Journalismus kostet Geld und sollte vergütet werden, um unabhängig zu sein. Dass ich das Abo-Modell ungünstig finde, ist ein anderes Thema. Um aber das Abo ausreichend interessant zu machen, versieht die Redaktion den Artikel mit einer möglichst krassen, schrillen Überschrift, einem möglichst interessanten Foto und einem Teaser, der genug Gemüter erregen wird, um breit geteilt zu werden. Das Ganze wird dann als Tweet auf Facebook oder Instagram geteilt, in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen erfahren wollen, was sich hinter dem Teaser verbirgt. Völlig erwartbar regen sich Menschen über die Überschrift oder den Teaser auf, sollen sie ja, und kritisieren die Zeitung. Die fragt hingegen immer diese Frage zurück: Haben Sie den Artikel überhaupt gelesen? Das heilige Ritual durfte ich in den letzten Wochen diverse Male erleben. Als zum Beispiel die FAZ teaste: Wo nötig, muss der Rechtsstaat sich wieder Respekt verschaffen, auch Migranten haben sich an Recht und Gesetz zu halten. Hat der Rechtsstaat an Respekt verloren? Denkt irgendjemand, dass Migranten sich nicht an Recht und Gesetz zu halten haben? Ziemlich gewagte Thesen, die da einfach unterstellt werden. Auf Kritik kam die eine Frage: Hast du den Text gelesen? Nein, der ist hinter einer Paywall. Ich kann nicht 200 Euro im Jahr für jede einzelne Zeitung ausgeben, aus der ich hin und wieder einen Online-Artikel lese. Aber habe ich deswegen kein Recht, mich über den Teaser zu beschweren, weil der Artikel angeblich viel differenzierter und weniger rassistisch ist? Natürlich habe ich das Recht, denn der Tweet mit Bild, Überschrift und Teaser ist ein eigenständiger Text. Er wird von den meisten Lesern nämlich ohne den dazugehörigen Artikel gesehen und er erzeugt eine Wirkung. Er trägt zur Debatte bei. Und weil er ohne den Artikel funktioniert, kann man ihn auch ohne den Artikel bewerten. Die adäquate Antwort auf »Das hier ist rassistisch« ist nicht »Haben Sie den Artikel überhaupt gelesen?« Ebenso wie die Antwort auf »Diese Werbung ist sexistisch« ja auch nicht sein kann »Haben Sie das Waschpulver überhaupt gekauft und ausprobiert?« Social Media und klassische Massenmedien leben schon lange in einer engen Symbiose miteinander. In dieser Symbiose hat sich der Artikel-Teaser zu einem eigenen Genre mit eigenen Regeln entwickelt. Und weil beide, Social Media und Journalismus, viele Klicks brauchen, ist dieses Genre mehr darauf ausgerichtet, Aufmerksamkeit zu erregen, als ausgewogen oder akkurat zu sein. Dieses Anteasern ist aber absolut Bestandteil der journalistischen Arbeit und muss mit der gleichen Sorgfalt erfolgen, weil sonst das Vertrauen in den Journalismus selbst zunehmend Schaden nimmt. Angesichts dieser Gefahr ist es mindestens zu kurz gedacht, den Leser zu beschuldigen, dass er der irreführenden Werbung nicht gefolgt ist, um ihre Irreführung zu durchschauen.
Ja, wir hecheln den Ereignissen oft hinterher. Hätte uns heute hier auch passieren können, denn die Berichterstattung über den Prozessbeginn um Charlie Hebdo ist für uns ein Pflichttermin. Und es gilt immer wieder Obacht zu haben, den Agenturen nicht einfach dabei nachzuplappern, ohne Zeit für eigene Recherche oder das Einholen von fachlicher Expertise, so wie wir es heute gelöst haben. Sonst droht eine nervöse Erregtheit, der sich wohl alle Mediennutzende nicht immer entziehen können. Was also tun? Vielleicht einfach mal ein längerer Atem. Sie hören immer noch Medias Res. Das mit dem Om klappt im Radio ja auch ganz gut. Nicht unbedingt oft zu hören in Wortprogrammen wie diesem hier, aber auch ohne Om kann sich die Welt im Radio verdichten. Zu mehreren Stimmen und Geräuschen. Und wenn die sich nicht immer ständig ins Wort fallen, kann das für mehr Konzentration aufs Wesentliche sorgen. Für eine Verdichtung von Informationen, aber auch für mehr Aufnahmebereitschaft von Tönen, Musik, Sprache, Stimmen. Für Achtsamkeit. Ein neuer Podcast bei Deutschlandfunk Nova ist unter diesem Motto gerade gestartet. Und auch auf dem Zeitschriftenmarkt gibt es viele Angebote dazu. Ob die Medien auch hier wieder nur einem Trend hinterherhecheln? Michael Borgers hat achtsam hingehört.
Ob seit neuestem in Deutschlandfunk Nova, dem jungen Infoprogramm im Deutschlandradio?
Wir sind achtsam, wir beide, beziehungsweise wir probieren es. Wir sprechen über Achtsamkeit hier in den nächsten Minuten mit euch zusammen.
Oder bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein vom Verlag Gruner und Jahr.
Wir beschäftigen uns ab jetzt hier regelmäßig mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens.
Wer wissen will, was man unter Achtsamkeit versteht und was man aus ihr ziehen kann, kann inzwischen auch auf zahlreiche Podcasts zurückgreifen.
Achtsamkeit ist in der Breite angekommen, in der breiten Menge, weil es einfach einen so hohen gesellschaftlichen Bedarf danach gibt.
Sagt Sinja Schütte. Gemeinsam mit dem Psychologen Boris Bornemann moderiert sie seit anderthalb Jahren den Podcast Verstehen, Fühlen, Glücklichsein.
Es gibt einen hohen Bedarf danach, Geschwindigkeit zu reduzieren, zu fokussieren und Menschen dabei zu unterstützen, mit all den Informationen, die täglich auf uns einprasseln, mit den auch Entscheidungszwängen, die täglich bei uns liegen, umzugehen.
Schütte setzt sich schon lange beruflich mit dem Thema auseinander. Als Chefredakteurin ist sie unter anderem für Flow verantwortlich, ein Printmagazin rund um Achtsamkeit, das seit 2013 erscheint. Ihr Podcast umfasst bald 60 Folgen. Dabei geht es um Themen wie Gegenwärtigkeit, Selbstoptimierung oder auch die Angst vor Corona.
Was erzeugt denn Unsicherheit in uns? Was macht es mit uns,
vom Geistigen her, von der Seele her, aber auch vom Körperlichen.
Ja, Unsicherheit ist etwas, was wir Menschen nicht gerne haben. So der derzeitige Mainstream in der Neurowissenschaft geht ganz viel so das Gehirn als Vorhersagetool sozusagen, das Gehirn sich darauf spezialisiert, zu schauen, was wird denn eigentlich passieren. Und das ist jetzt im Moment nicht möglich.
Die wissenschaftliche Grundlage, die Ihr Moderationspartner so wie hier immer wieder liefert, für Schütte ist das wesentlich dafür, warum das Thema Achtsamkeit auch medial funktioniert.
Das hat ja nichts mit Hokuspokus und Spiritualität zu tun, sondern das hat ja was wirklich medizinisch Nachweisbares.
Tatsächlich gibt es zahlreiche Studien, die der Achtsamkeit positive Effekte bescheinigen. So haben Wissenschaftler der Oxford-Universität festgestellt, dass bestimmte Meditationspraktiken helfen, nicht wieder an Depressionen zu erkranken. Auch Freiburger Forscher erkennen Möglichkeiten im Kampf gegen bestimmte Krankheiten.
Erstmal wird dem Ruf der Wissenschaftler gefolgt, oder dem Bild der Wissenschaftler gefolgt von den Medien, was erstmal, finde ich, vernünftig ist.
Als Sozialpsychologe hat Simon Schindler an der Universität Kassel untersucht, ob die Achtsamkeit auch andere negative Seiten hat. Das Ergebnis? Ja, dem einzelnen Menschen kann es guttun, sich auf sich selbst zu fokussieren. Aber das muss nicht zwangsläufig auch für die gesamte Gesellschaft gelten. Inzwischen würden auch solche kritischen Aspekte von Informationsmedien thematisiert, so die Beobachtung des Wissenschaftlers. Lange Zeit sei das anders gewesen, wäre fast ausschließlich nur positiv über Achtsamkeit berichtet worden. Und die Darstellung in populären Fachmedien erlebt Schindler noch immer als zu einseitig.
Natürlich, so Magazine wie Flow haben sich auf die Fahnen geschrieben, das genau, also es ist ja eine Kultur oder kultureller Wert irgendwie von Verlangsamung, von das Leben zu vereinfachen, vielleicht auch zu entmaterialisieren. Dahinter steckt irgendwie auch eine Vision von einer anderen Welt und das kann man wollen, aber ich erlebe das eher so als Wellness. Hype.
Ein achtsames Leben führen. Für den Sozialpsychologen ist das eine Grundlage, um bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen. Es löse aber nicht alle Probleme und dürfe deshalb auch nicht zu einer Art Religion werden. So sehe sie Achtsamkeit auch nicht, sagt Sinja Schütte. Sie erlebe es als großes Glück, durch ihren Beruf zu diesem Thema und seinen Techniken wie der Meditation gefunden zu haben. Als Journalistin sei sie ja unter anderem deshalb einmal angetreten, um etwas zu bewegen.
Und mit dem Thema kann man sehr viel bewegen, weil es wirklich Menschen nachweislich und also auch, das kriege ich zurückgespielt von den Leserinnen und Lesern, von den Hörerinnen und Hörern des Podcasts, dass es da einfach ganz viel Lebenshilfe da ist, also Unterstützung, die das Leben besser macht.
Sinja Schütte in einem Beitrag von Michael Borgers. Und dann haben wir, wie gewohnt, noch das hier für Sie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Kobbe. Ich bin Redaktionsleiter der Waldeckischen Landeszeitung in Korbach. Das liegt in Nordhessen und unser Verbreitungsgebiet ist der Landkreis Waldeck-Frankenberg, in dem mit dem Edersee auch der zweitgrößte Stausee Deutschlands liegt. Unsere Schlagzeile von morgen lautet Notrufsäulen am Edersee. 8 dieser Notrufsäulen wurden nämlich heute rund um den See aufgestellt, um die Sicherheit der vielen Badegäste und Wassersportler zu erhöhen. Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass auch im Handyzeitalter viele ihr Mobiltelefon nicht in Griffweite haben und manchmal natürlich auch der Akku einfach leer ist. Und mit diesen Notrufsäulen ist es möglich, dass man direkt und schnell den Kontakt zur Rettungsleitstelle herstellen kann.
Und das war Medias Res. Nach den Nachrichten macht der Büchermarkt dann hier weiter mit lauten, mutigen Tönen. Über den Völkermord an den Armeniern ist ein neues Buch erschienen. Hier am Mikrofon war Antje Eilroggen. Ihnen noch einen sonnigen Tag.